Als sie im September 2019 mit dem Eisbrecher Polarstern in Richtung Nordpol gestartet sind, gab es Corona offenbar schon in Europa. Das wusste damals nur keiner. Das Virus hat ihr Projekt dann im Frühjahr sozusagen mittendrin eingeholt. Sie mussten umplanen. Wie erinnern Sie sich an diesen Moment?
Das war eine ganz schwierige Phase, als uns die Corona-Pandemie voll erwischt hat. Sie ist über uns hinweggezogen, wie über vieles andere ja auch, wie ein alles zerstörendes Unwetter. Wir hatten einen sehr komplexen Ablauf dieser Expedition geplant. Wir mussten nämlich unseren im Eis eingefrorenen Eisbrecher mehrfach versorgen mit Treibstoffversorgungsgütern und auch Expeditionsteilnehmer austauschen. Das war alles geplant mit Partner-Eisbrechern von anderen Nationen und die konnten nicht mehr eingesetzt werden. Die sind alle in ihre Heimathäfen zurückbeordert worden. Die Landepisten hoch im Norden, wo wir mit Flugzeugen landen wollten, waren abgeriegelt und wir waren abgeschnitten. Es waren heftige Wochen für uns.
Die Menschen, die dann an Bord gekommen sind, die waren vorher in Quarantäne und wurden mehrfach getestet. War denn auf dem Schiff dann Corona sozusagen kein Thema mehr? War man da erleichtert, dass man sozusagen in so einer sicheren Blase war?
Ja, sobald wir die Lösung gefunden hatten, wie wir diese Expedition überhaupt fortführen können, das stand da zwischenzeitlich auf der Kippe, aber als wir die Lösung hatten mit anderen Schiffen, mit Partnern, die uns ganz kurzfristig zur Seite gesprungen sind, haben wir ein ganz striktes Quarantäneregime gehabt. Alle Expeditionsteilnehmer, die in die Arktis aufgebrochen sind, waren in einer strikten Einzelquarantäne kontrolliert auch, haben mehrfache Corona-Tests durchlaufen. Und sobald wir mal unterwegs waren auf unserem Schiff und dann in der zentralen Arktis angekommen waren, völlig ohne Kontakt zu irgendjemandem anders, waren wir ein Corona-freies Paradies. Wir konnten eng miteinander arbeiten, wir konnten zusammen Partys feiern und ganz ehrlich, wir haben an Bord das Thema dann praktisch wieder vergessen.
Statt Abstand halten und Maske tragen, gab es bei Ihnen wahrscheinlich Eisbären und Stürme, Kälte und sowas. Monatelang tiefschwarze Nacht rund um die Uhr und am Ende blieben dann Terabytes an Klimadaten übrig. Das war das Ziel der Mosaik-Expedition. Warum sind eigentlich die Daten aus der Arktis so wertvoll für die Klimaforschung?
Die Arktis ist ja das Epizentrum des Klimawandels. Es ist das Zentrum, wo der Wandel am schnellsten, am dramatischsten ist. Die Arktis erwärmt sich sehr viel schneller als der Rest der Welt, im Jahresmittel mehr als doppelt so schnell. Und in den Wintermonaten, den ganz besonders wichtigen Wintermonaten, in denen wir auch bisher kaum Daten hatten, ist die Erwärmung sogar noch viel ausgeprägter. Und die Arktis ist weiterhin zusätzlich noch die Region der Welt, in der wir das Klimasystem am schlechtesten verstehen, in der unsere Prognosen, wie es weitergeht mit dem Klima, abhängig davon, wie viel CO2 wir noch emittieren, wo diese Prognosen gewaltige Unsicherheiten haben. Und deswegen sind wir in die Arktis aufgebrochen, um das zu verbessern.
Journalisten fragen natürlich reflexartig nach Eisbären und abgefrorenen Nasen. Das ist vermutlich für einen Forscher eher zweitrangig. Was war denn Ihr wissenschaftliches Wow-Erlebnis in dieser Zeit?
Ach, sagen Sie nicht, dass die Eisbären zweitrangig waren. Die haben uns fast täglich begleitet. Wir hatten über 60 Eisbärbesuche in unserem Forschungscamp, was ja auf dem Eis stand, während dieses Jahres der Expedition. Und Eisbären sind zwar faszinierende Tiere, großartig anzusehen, aber es sind auch gefährliche Raubtiere. Das heißt, wir waren ständig begleitet von einem Eisbär-Sicherheitskonzept. Die wissenschaftlichen Ziele waren wirklich dieses komplexe Räderwerk der ineinandergreifenden Prozesse, die in der Arktis sich abspielen, besser zu verstehen.
Jetzt haben Sie Unmengen Daten gesammelt. Sie können den Politikern und anderen Entscheidern sagen, den Klimawandel, den gibt es und er funktioniert so und wir können was dagegen tun. Wie frustrierend ist das eigentlich, wenn dann doch nichts oder nur wenig passiert?
Ich habe eine sehr hohe Frustrationstoleranz, sonst hätten wir uns, glaube ich, so eine Expedition auch gar nicht vorgenommen. Und dass nichts passiert, stimmt ja nicht. Wir sind ja wirklich eingestiegen jetzt in Klimaschutzmaßnahmen. Wir haben auch den richtigen Weg in Deutschland eingeschlagen, nämlich völlig sektorübergreifend, völlig unabhängig davon, wo CO2 freigesetzt wird und damit auch ideologiefrei, die Freisetzung von Treibhausgasen weniger attraktiv zu machen, indem wir sie bepreisen. Das ist der richtige Weg, aber wir müssen ihn natürlich nachdrücklicher einschlagen und wir müssen die Lenkungswirkung, die davon ausgeht, deutlich massiver gestalten, indem einfach die Preise dort erheblich höher angesetzt werden.